Willkommen zum Podcast Kaffeerecht von der Kanzlei TWW Law. Mit rechtlichen Themen für Kreative, Unternehmer und Unternehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffeerecht. Wie gewohnt an diesem Mikrofon Dennis Tölle und auf der anderen Seite
Marvin Erifay. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich heute auf ein Thema, das wirklich brandaktuell ist. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist die Meldung, auf der wir sozusagen das Thema überhaupt gefunden haben, 4 Tage alt. Und zwar geht es um sogenannte vertrauenswürdige Hinweisgeber nach dem DSA. Das wird sehr spannend, was vertrauenswürdige Hinweisgeber sind, was der DSA ist. Wir schauen uns alles einmal an und besprechen so ein bisschen, ja, was es damit auf sich hat. Ich glaube, da gibt es viel Diskussionsbedarf.
Ja, jedenfalls haben wir in der Vorbereitung der Folge schon viel diskutiert und uns gegenseitig sehr viele Fragen gestellt und es sind auch nicht alle beantwortet. Also insofern schauen wir mal, was wir davon heute irgendwie erläutert bekommen und wo vielleicht tatsächlich noch Lücken bleiben, weil es sie einfach gibt. Ganz zu Beginn auch kurz der Verweis auf Folge 21 des Podcasts. Da haben wir uns über den DSA insgesamt schon mal ein wenig unterhalten und da sind diese vertrauenswürdigen Hinweisgeber oder Trusted Flagger auch schon aufgetaucht. Und Anlass jetzt für diese Folge, uns mit den Trusted Flaggern nochmal insgesamt ein bisschen zu beschäftigen, ist eben die Meldung, auf die du eben schon verwiesen hast, nach der es 3 weitere Trusted Flagger in Deutschland nun gibt, insgesamt also 4. Und wir schauen uns dann da jetzt einfach mal das System an. Was machen diese Trusted Flagger, wofür sind die da und wofür sind sie vielleicht auch nicht da?
Ja. Also erstmal ganz, ganz, ganz grob, ganz, ganz schnell, weil wir eben schon die Folge 21 aufgenommen haben. Ziele des DSA, also des Digital Services Act, sind Schutz von Nutzerrechten und Bekämpfung illegaler Inhalte eben auf Online-Plattformen. Also wir reden hier über beispielsweise Social-Media-Plattformen, aber auch Vertriebsplattformen. Das heißt, auf der einen Seite sowas wie Facebook oder X könnte gemeint sein, aber auch auf der anderen Seite Amazon vielleicht als bestes Beispiel. Und da soll der DSA europaweit und nicht eben nur auf nationaler Ebene diesen Schutz der Nutzerrechte nach vorne treiben, Transparenz schaffen und eben illegale Inhalte, also beispielsweise Hass und Hetze, aber auch falsche Produktinformationen, ja, schützen. Weiter reinforcen, dass man da ein weiteres Tool hat, um gegen solche Inhalte, unerwünschten Inhalte vorzugehen.
Ja, und jetzt haben wir in unserer täglichen Praxis ja das Problem, dass wir häufig, also wir sind mit in irgendeiner Form unzulässigen Inhalten, also nehmen wir mal zum Beispiel strafbare Inhalte als vorsichtig gesprochen, leider Klassiker, aber da müssen wir nicht diskutieren, ist es jetzt rechtswidrig oder nicht. Wenn es strafbar ist, dann haben wir es auch rechtswidrig. Und deswegen stehen wir in der Regel vor dem Problem, okay, wir haben diesen Inhalt erkannt, der Betroffene, vielleicht selber betroffen eben von diesem Inhalt, sagt, okay, was kann ich dagegen tun? So, und jetzt hat er verschiedene Möglichkeiten. Er hat zum einen die Möglichkeit, je nach Netzwerk, direkt an dem Inhalt irgendeine Meldung zu machen. Hallo, hier melden. Er hat die Möglichkeit, die Person, wenn er sie denn erkennen kann, ja, also den Nutzer, der den Inhalt dort gepostet hat, direkt anzusprechen, zu sagen, was soll das? Das geht nicht. Er hat natürlich auch die Möglichkeit, rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten oder auf eine andere Art und Weise gegenüber der Plattform zu sagen, hey, bei euch befindet sich gerade unzulässiger Inhalt. Und die Erfahrung ist die, dass angesichts der Masse der Nutzer, Masse der Inhalte, Masse auch der rechtswidrigen Inhalte, es nicht so ist, dass ich melde etwas und es verschwindet. So, das ist insofern auch korrekt, weil anderenfalls ist natürlich Tür und Tor geöffnet, dass man Sachen meldet, die einem halt einfach so nicht passen, sondern es findet vermutlich bei den Plattformen eine Prüfung in irgendeiner Art und Weise statt über Algorithmen, ob das jetzt tatsächlich unzulässig ist oder nicht. Je nach Plattform findet auch eine Kommunikation mit dem Nutzer, der den Inhalt dort gepostet hat, statt. Und dann gibt es, ich sag mal, ein internes System, mit dem dann irgendwann entschieden wird, ob es gelöscht wird oder nicht. Aber dieses System sieht eben vor, dass jeder Nutzer das einzeln macht Oder eben kann es natürlich, also was, bei uns ist es dann so, dass wir dann im Namen von Mandanten zum Beispiel die Plattform anschreiben. Das hat häufig schon einen etwas stärkeren und besseren Effekt. Ist aber auch nicht so, dass sie die Plattform sich da auf den Rücken legen und mit den Füßen wackeln, sondern natürlich auch da muss es eine Prüfung nach Recht und Gesetz geben. Und an diesem Punkt setzt eben der DSA oder dieses System der Trusted Flagger an, mit dem diese Dinge jedenfalls beschleunigt werden sollen.
Genau, werden sollen, denn das dauert einfach sehr, sehr lange. Und wie du schon gesagt hast, auch den Anwalt, die anwaltliche Vertretung zu suchen, bedeutet nicht, dass Dinge schneller behandelt werden auf Seiten der Plattformbetreiber, muss man ganz ehrlich sagen. Und deshalb, oder zumindest häufig ist das nicht der Fall. Und deshalb soll es diese vertrauenswürdigen Hinweisgeber geben, für die dann die Plattformbetreiber verpflichtet sind, deren Meldungen schneller zu behandeln. Und bei diesen Trusted Flaggern, vertrauenswürdigen Hinweisgebern, handelt es sich eben um zertifizierte Stellen, die eine besondere Expertise aufweisen sollen auf dem Gebiet dieser rechtswidrigen Inhalte. Also ich kann da auch ganz kurz das Gesetz zumindest in Teilen zitieren, dass es eben sich um Stellen handelt, die besondere Sachkenntnis und Kompetenz in Bezug auf die Erkennung, Feststellung und Meldung rechtswidriger Inhalte haben. Das ist Artikel 22 Absatz 2 Litera A für diejenigen, die das nachlesen wollen im DSA. Und diese besondere Sachkenntnis und diese besondere Kompetenz sollen diese vertrauenswürdigen Hinweisgeber haben, um eben dann, man könnte sich das so vorstellen, vorzufiltern, welche Meldungen denn wirklich rechtswidrige Inhalte zum Gegenstand haben. Und wenn diese Vorfilterung dann geschehen ist, dann werden aber die Plattformbetreiber, wenn sie denn dann Meldungen von diesen Trusted Flaggern erhalten, werden die Plattformbetreiber dazu verpflichtet, diese dann auch vorzuziehen und schneller zu behandeln, eigentlich unverzüglich sogar zu behandeln. Und diese erwünschte Beschleunigung ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, da es sich ja hier um rechtswidrige Inhalte handelt und diese ja möglichst schnell dann auch von den Plattformen entfernt werden sollten, damit eben das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Und jetzt könnte man noch, vielleicht noch eine kleine Sache sollten wir noch dazu sagen. Und zwar haben wir von zertifizierten Stellen gesprochen. Dann fragt man sich natürlich, wer zertifiziert die denn? Und jeder Mitgliedstaat konnte eine zuständige Behörde dafür benennen. Bei uns wurde in der Behörde der Bundesnetzagentur eine Rolle sozusagen erschaffen, der sogenannte Digital Services Coordinator. Und diese Person oder diese Abteilung ist dafür zuständig und hat die Befugnis, Stellen zu zertifizieren. Wenn man die Pressemitteilung richtig versteht oder so verstehen darf, haben sich exakt drei Institutionen beworben um die Stellen, also um die Stelle als vertrauenswürdige Hinweisgeber. Alle drei wurden auch dann dazu anerkannt. Das sind, kann ich jetzt auch an dieser Stelle schon direkt dazu sagen, bevor wir dann auch nochmal im Genaueren auf die eingehen, der Bundesverband für Onlinehandel e.V., die Hate Aid G GmbH und die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Ja, genau. Und also auch da letztlich, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt selber zu einer solchen Stelle ernannt und zertifiziert werden, dann kann ich ein Online-Formular ausfüllen und kann sagen, okay, jetzt bitte, ich erfülle diese Voraussetzungen so und so. Und dann kann die Bundesnetzagentur das prüfen und kann schauen, ob ich eben ebenfalls diese Zertifizierung erhalte.
Vielleicht ganz kurz zu der Sache, man muss dann halt die Voraussetzungen erfüllen von Artikel 22 DSA. Dazu gehört aber auch die Voraussetzung, unabhängig von jeglichen Anbietern von Online-Plattformen zu sein. Das wiederum bedeutet fast quasi, dass man eine gemeinnützige Organisation ist, weil oder in irgendeiner Form ein eingetragener Verein oder sonst irgendwas ist, der sonst am wirtschaftlichen Leben sozusagen nicht teilnehmen muss, weil sonst ergibt das keinen Sinn, weil ich glaube nicht, dass man als vertrauenswürdiger Hinweisgeber seine Brötchen verdienen kann, da ja auch die Tätigkeit sehr umfangreich sein kann. wenn wir gleich noch zu den Zahlen kommen, an Meldungen, die der vierte im Bunde sozusagen schon veröffentlicht hat. Das sind recht viele.
Ja, lass uns einmal kurz du hast sie ja schon genannt, die vier Institutionen, die es jetzt gibt, einmal ganz kurz nur zum Background des Ganzen, weil ein Punkt, den wir auch in der Vorbesprechung schon hatten, ist der, dass es eben eine, ich würde sagen, inhaltliche Schwerpunktsetzung gibt und die lässt sich auch aus der Geschichte der jeweiligen oder Geschichte aus dem bisherigen Marktdasein dieser Institutionen herleiten. So ist es zum Beispiel bei HateAid so, das ist eine gemeinnützige Organisation, die ja von unabhängig von der Frage, ob sie Trusted Flagger sind oder nicht, Betroffene von digitaler Gewalt unterstützen wollen geben rechtliche Beratung, Prozesskostenfinanzierung und auch eben psychologische Hilfe, um eben ja, Hass im Netz entgegenzutreten. So, und das wird jetzt eben dadurch unterstützt, dass sie sagen, okay, in diesen Bereichen wollen wir natürlich die Unterstützung auch dahingehend bieten, dass wir uns als Trusted Flagger registrieren und es dann eben auch geworden sind. Verbraucherzentrale Bundesverband, die kennt man so ein bisschen aus einem anderen Bereich, die sind eher im Bereich Einsatz für fairen Wettbewerb, transparente Informationen, Verbraucherrechte, in diesem Bereich unterwegs und auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also sowohl der Verbraucher kann dort Informationen bekommen, als auch der Marktteilnehmer, der vielleicht dann auch mal von einer Inanspruchnahme seitens des Bundesverbands betroffen ist, in der Form, dass er eine Abmahnung kriegt, weil er sich eben zum Beispiel wettbewerbswidrig oder lauterkeitsrechtlich unzulässig verhält. Das sind so Dinge, der ist auch klagebefugt nach dem Unterlassungsklagengesetz und eben jetzt auch als Trusted Flagger. Jeweils nach den Pressemitteilungen, aber auch immer in diesem Bereich. So, ja. Dann gibt es noch den Bundesverband Onlinehandel, der im Wesentlichen die Interessen von Onlinehändlern vertritt. Kleine, mittelständische Onlinehändler sind das, meine ich, überwiegend. Und sich eben insofern dafür einsetzen, dass diese kleineren Händler gegenüber den großen, im Verhältnis also zu Anbietern wie Amazon, eBay etc., ein faires Verhältnis haben. Und sie sagen auf ihrer Website auch, dass sie in erster Linie für Mitglieder Trusted Flagger sind. Das findet sich in der Kommunikation außerhalb des Bundesverbands Onlinehandel nicht. Ich weiß nicht, inwieweit es tatsächlich so eingeschränkt werden kann. Und als viertes und ältester Trusted Flagger, in Anführungsstrichen, ist eben diese Respect-Jugendstiftung Baden-Württemberg, die sich traditionell gegen Rassismus, Hass und Diskriminierung engagiert und eben auch in diesem Bereich dann wahrscheinlich die meisten Meldungen entgegennimmt. Und ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Zahlen zu. Ne?
Genau, also seit 2017 veröffentlichten die sozusagen ihre Zahlen. Und seit 2017 bis, ich glaube, es war Stand 2024, sind 91.539 Meldungen bei denen eingegangen, von denen wiederum knapp 25.000, etwas über 25.000, an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt wurden. Jetzt könnte man hellhörig werden und direkt gehört haben, Strafverfolgungsbehörden und nicht Plattformbetreiber. Ja, denn auch seitdem die Trusted Flagger sind, handhabt Respect das so, dass sie Meldungen entgegennehmen, selber strafrechtlich einschätzen, an das Bundeskriminalamt übermitteln, wenn sie davon ausgehen, dass es strafrechtliche Relevanz hat. Das Bundeskriminalamt gibt dann wiederum ihre eigene Einschätzung und leitet möglicherweise Ermittlungen ein, teilt aber auch Respect mit, ob sie von strafrechtlicher Relevanz ausgehen. Und wenn das der Fall ist und der Beitrag noch online ist, dann tätigen sie sozusagen auch die Meldung an die Plattformbetreiber. Das heißt, sie machen einen, naja, aus DSA-Sicht möglicherweise auch unnötigen Zwischenschritt, dass sie nochmal die Strafverfolgungsbehörden mit einschalten. Das wäre theoretisch nicht nötig. Der DSA sagt, nee, du als vertrauenswürdiger Hinweisgeber darfst selber deine Einschätzung erschaffen und dann direkt zum Plattformbetreiber hingehen. Du musst nicht direkt vorher noch zu Strafverfolgungsbehörden. Das machen die trotzdem, vielleicht um einfach auch das Gewicht, mit dem sie sich bei den Plattformbetreibern melden, zu erhöhen, vielleicht auch den Druck ein klein wenig zu erhöhen. Für das Jahr 2024 hat Respect noch gemeldet, dass sie 85 Meldungen am Tag bekommen, durchschnittlich, von denen 34 wiederum weitergeleitet werden an Strafverfolgungsbehörden. Und dann vielleicht noch als kleine Info, 90% dieser Meldungen beziehen sich auf die Paragraphen 86a StGB und 130 StGB. 86a beschäftigt sich mit der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Das sind beispielsweise Hakenkreuze, wenn man die verwendet in seinen Postings. Oder Paragraph 130 StGB ist die Volksverhetzung, also beispielsweise das Leugnen des Holocaustes. Und da sieht man auf jeden Fall, okay, Respect mit ihren 90% im strafrechtlichen Bereich sind sehr, sehr, sehr dominant und sehr, sehr fokussiert auf diesen Bereich und sind dafür zuständig. Und das bringt uns auch schon so ein bisschen zu dem Punkt, möglicherweise sind andere Bereiche, die auch rechtswidrige Inhalte erschaffen, nicht gut oder nicht ausreichend abgedeckt durch die Trusted Flagger, die wir aktuell in Deutschland haben.
Ja, also wir haben, das ist das, was wir in der Vorbesprechung schon diskutiert haben, also wir haben, ja insofern, vielleicht übersehen wir es, aber es gibt eine relativ weite Definition im DSA, nach denen es rechtswidrige Inhalte definiert werden und auf diese rechtswidrigen Inhalte wird halt immer wieder verwiesen. Und vielleicht hast du die Definition gerade da.
Ja, das kann ich kurz einwerfen. Rechtswidrige Inhalte sind alle Informationen, die als solche oder durch ihre Bezugnahme auf eine Tätigkeit einschließlich des Verkaufs von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen nicht im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats stehen, ungeachtet des genauen Gegenstands oder der Art der betreffenden Rechtsvorschriften. Also um das nur einmal klarzustellen, es ist nicht nur Strafrecht, sondern eben alles andere auch, wo ich gegen Urheberrecht, gegen Markenrecht, gegen unlauteren Wettbewerb, wo ich irgendwo gegen Rechtsnormen verstoße, das kann auch die Preisangabenverordnung sein, die deutsche. Also, ja.
Ja, und da ist halt, das ist halt sehr weit. So, und wenn ich jetzt sehe, wir haben irgendwie jetzt 4 Trusted Flagger, die alle in einem bestimmten Bereich bisher tätig sind und natürlich auch sagen, okay, wir haben in diesem Bereich eine besondere Expertise, dann fällt es uns natürlich leicht, aus diesem Bereich Verstöße oder Meldungen zu bewerten und weiterzugeben. So, nun ist es aber ja auch so, wenn ich jetzt, wir hatten das Beispiel da uns insofern ausgedacht, dass wenn ich jetzt eine Markenrechtsverletzung, die ja durchaus ein rechtswidriger Inhalt sein kann, bei Hate Aid melde, dann ist es gefühlt, bin ich da an der falschen Stelle. Es ist aber ein rechtswidriger Inhalt und die Frage ist, inwieweit Hate Aid dann noch sagen kann, ja, das können wir nicht bewerten, geh bitte, wende dich bitte selber dorthin oder wende dich dann zum Beispiel an einen anderen Trusted Flagger, der dann sagt, okay, ja, ich kann das bewerten und gebe es dann weiter. Oder ob wir auch im Bereich sind, wo es schlichtweg keine Trusted Flagger gibt, wo wir die das dann entsprechend bewerten können und sagen, okay, wir können es nicht bewerten, deswegen können wir es nicht weitergeben.
Ja, insbesondere mit der fast schon künstlichen Einschränkung des der Zuständigkeit des Bundesverbands für Onlinehandel auf eben nur in erster Linie, laut eigener Aussage, Mitglieder, fällt dann so ein bisschen so ein Bereich weg. Also wenn ich jetzt Unternehmer bin, Kleinstunternehmer bin und mir solche Inhalte auffallen, dann kann ich mich nicht an die Verbraucherzentrale Bundesverband wenden. Hate Aid und Respect sind nicht zuständig, weil es sich nicht um Beleidigung handelt, weil irgendwie unlauterer Wettbewerb oder sonst irgendwas. Und jetzt bin ich, fast schon gezwungen, beim Bundesverband für Onlinehandel Mitglied zu werden, damit ich eben diese vorgezogene, schnellere Behandlung bekomme von den Plattformbetreibern. Das kann ja eigentlich nicht sein. Wie gesagt, es heißt nur in erster Linie nur für Mitglieder. Möglicherweise sind sie auch eigentlich dazu verpflichtet, alle Anträge anzunehmen. Aber das ist so ein bisschen etwas, wo man wahrscheinlich stutzig wird, wenn man das erstmal sich so aufdröselt. Die Sache ist so ein bisschen die, dass möglicherweise einfach nicht genug Institutionen sich gemeldet haben, um Trusted Flagger zu werden. Also haben sich jetzt 3 gemeldet und wurden auch 3 anerkannt. Möglicherweise fehlt einfach die markenrechtsbezogene spezifische Institution.
Ja, also wir haben aber ja auch, ich sag mal so, das ist ja noch relativ jung und es wird sich vielleicht auch einfach noch rauskristallisieren, wie das funktioniert, weil in der Kommunikation der Bundesnetzagentur etc. ist keine Einschränkung dahingehend vorgenommen, dass das jetzt irgendwie nur für Mitglieder zugänglich ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen auch der Versuch ist, natürlich die Masse zu bewältigen, die dann da zu erwarten, Schrägstrich befürchten steht, ne, weil ich muss es natürlich und deswegen ist es auch so, glaube ich, dass da die größeren Verbände natürlich sich positioniert haben, weil sie sagen, okay, ich kann aber auch mit einer Masse an Meldungen umgehen und kann die ohne große zeitliche Verzögerung an der Stelle überhaupt bearbeiten. Und das ist sicherlich also grundsätzlich nachvollziehbar, aber da bleibt es erstmal noch abzuwarten, ob wir tatsächlich noch eine Lücke haben. Jetzt, gut, vier Trusted Flagger gibt es, aber inwieweit da dann nachher sich die Zahlen entwickeln, das wird man nach einem Jahr sehen, weil dann gibt es diese Berichtspflicht nach dem DSA, dass gesagt wird, okay, jährlich müsst ihr einen Bericht darüber abgeben, wie viele Meldungen gab es, was habt ihr für Maßnahmen ergriffen, etc. Ähnlich wie das bei Hate8 auch schon passiert ist, bei Respect auch schon passiert ist, sorry. Und das wird man dann sicherlich erst noch sehen.
Ja, und ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, aber das ist wirklich jetzt Glaskugel schauen, wenn man so will, dass da eine Menge an Meldungen eingehen werden, wenn das denn erstmal anläuft, auf dieser Seite der Produktsicherheit, unlauterer Wettbewerb, Urheberrechtsverletzung, Markenrechtsverletzung. Denn diese Fälle von digitaler Gewalt sind zwar sehr, sehr, sehr umfangreich, aber auch kommen immer einher mit so gewissen. Ja, wie soll man sagen, Abneigung, das dann öffentlich zu machen. Man will das vielleicht gar nicht durchkämpfen, sondern will einfach das durchstehen oder was auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade Unternehmen dann doch auch ein größeres Interesse haben oder ein gewisses Interesse daran haben, diese beschleunigten Mechanismen zu nutzen, um an die Plattformbetreiber ranzukommen, was ja völlig auch verständlich ist. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass wenn das erstmal anläuft und vielleicht auch ein bisschen, ja, die breite Öffentlichkeit erreicht, dass da dann die Anzahl an Meldungen sehr, sehr hoch sein wird. Ja.
Ja, schauen wir mal. Wir werden das beobachten. Und dann sicherlich dazu auch nochmal wieder das aufgreifen in einer Folge. Vielleicht ein Punkt, der in der Öffentlichkeit auch missverstanden wird. Wir haben es zwar jetzt eigentlich schon gesagt, aber es ist ganz wichtig, dass diese Trusted Flagger, die haben keinerlei Befugnisse, irgendetwas selber zu löschen. Also da würden die Plattformbetreiber dann auch, glaube ich, nicht mitmachen, dass dann irgendwelche Institutionen kommen, bei denen wild Sachen löschen. Aber es ist nur in Anführungsstrichen so, dass eben die Plattformbetreiber nach dem DSA verpflichtet sind, diese Meldungen vorrangig zu behandeln. Und durch diese Sicherheit, die Plattformbetreiber haben, dass es eine qualifizierte Vorprüfung gab. Also es ist nicht so, dass jeder x-beliebige, der vielleicht mehr oder weniger nur betroffen ist von einer Meldung, aber ihm der Inhalt nicht passt, sagt, okay, ich melde das jetzt mal. Der kommt gar nicht dorthin an die Plattformbetreiber, sondern er kann eben, diese Meldungen werden gefiltert und wir haben es ja, du hattest es ja gesagt, dass eben auch nur ein gewisser Teil von Meldungen überhaupt weitergeleitet wird. Das reduziert bei den Plattformen natürlich die Anzahl der Meldungen und ermöglicht damit dann auch eben diese vorrangige Behandlung, sage ich jetzt, auch wenn ich die internen Vorgänge natürlich bei den Anbietern nicht im Detail kenne. Aber es macht den Anschein, als wäre das machbarer und vielleicht auch durch entsprechende Algorithmen abbildbar, dass man da eben eine belastbare Reaktion hat, weil diese Reaktion muss erfolgen und wenn sie nicht erfolgt, ganz wichtig, muss es begründet werden. Das heißt also, die Plattformbetreiber müssen begründen, warum sie in einem Fall dann zum Beispiel, der da über den Trusted Flagger gemeldet wurde, nicht gelöscht haben. Was dann wiederum die Möglichkeit eines Vorgehens dagegen bietet, sowohl für den Meldenden als auch den ich sag mal, den Nutzer, der das gepostet hat, ne, wenn dann doch gelöscht wird.
Ja, also zum Beispiel für die Zahlen, die wir aus dem Jahr 2024 hatten, mit den durchschnittlich 85 Meldungen, von denen 34 weitergeleitet wurden. Das heißt, wir reden ungefähr über eine Reduzierung von 50%. Also vorher wären vielleicht alle diese Meldungen direkt an die Plattform gegangen. jetzt kommen nur noch 50%, ein bisschen weniger sogar als 50%, durch an die Plattform, wodurch bestimmt deren Arbeitsaufwand ja reduziert wird und dann eine genauere, aber auch schnellere Prüfung ermöglicht wird. Zumindest ist das ja auch die Grundidee. Genau, und das, worauf ich nochmal genauer eingehen wollte, ist, die letztendliche Entscheidung liegt theoretisch immer bei den Gerichten. Und das greift der DSA an dieser Stelle auch überhaupt nicht an. Und das soll auch gar nicht geändert werden. Das heißt, eine gerichtliche Überprüfung ist immer noch möglich, bleibt auch für immer hoffentlich möglich, dass sozusagen man, wenn keine Löschung erfolgt, das Gericht anrufen kann oder eben wenn eine Löschung erfolgt und man derjenige ist, der das eigentlich gepostet hat und der Meinung ist, das ist jetzt eine falsche Löschung, dann kann man auch gerichtlich dagegen vorgehen, gegen diese Entscheidung. Das bleibt immer bestehen. Es wird jetzt einfach nur vielleicht auch im Gerichtsverfahren qualifiziertere Inhalte oder Begründungen geben, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde. Weil das ist ja auch ein Vorteil dieses Verfahrens. Es werden an früherer Stelle qualifizierte Personen eingeschaltet, die besondere Sachkenntnisse, besondere Kompetenzen haben und die Fähigkeiten haben, diese Sachen, diese Inhalte juristisch, aber auch aus anderen Gesichtspunkten qualitativ hochwertig sozusagen zu bewerten und zu begründen, warum eine Entscheidung getroffen werden sollte. Und das hilft ja nachher auch im Gerichtsverfahren, um eine gute Entscheidung zu finden.
Ja, und wie gesagt, also es ist nicht so, dass bei einer Reaktion oder fehlenden Reaktion der Plattform dann unmittelbar auch das Gericht angerufen werden muss, sondern es gibt die Möglichkeit, dass du sowohl der Betroffene, wie gesagt, der Meldende als auch der Betroffene bei der Plattform eben eine Beschwerde einreichen kann. Zusätzlich gibt es ja die Möglichkeit außergerichtlicher Streitbeilegungsstellen, die, meine ich, aber auch noch ausgebaut werden, vorsichtig ausgedrückt. Oder eben, klar, die gerichtliche Möglichkeit. Aber es ist auch, und das ist ganz wichtig, es ist nicht wie in manchen anderen Fällen Voraussetzung einer gerichtlichen Durchsetzung dieser Ansprüche, dass man vorher eine Meldung an einen Trusted Flagger getätigt hat. Also es ist nicht so, dass ich habe das ja zum Beispiel im Bereich der äußerungsrechtlichen Sachen, wenn ich eine bestimmte Konstellation einhalte, ist eine Klage unzulässig, wenn ich nicht vorher eine Streitschlichtung versucht habe. Und das ist so ein bisschen so, wie soll man Nachbarschaftsstreit, kann ich dann erstmal anders lösen, bevor ich dann eben eine Klage erhebe. Das ist nicht so. Also das ist unangetastet. Ich kann auch einfach stumpf, sofort zu Gericht gehen. Ja. Ob das tatsächlich effektiver ist nachher, müssen wir sehen, weil das hängt ganz klar davon ab, wie effektiv werden diese Dinge tatsächlich behandelt von den Trusted Flaggern und von den Plattformen. Und das, wie sehr werden Einzelfälle behandelt, wie sehr kommt es darauf an, ob ich eine Masse an Meldungen für das gleiche Posting habe, etc. Das sind so Dinge, die maße ich mir nicht an zu bewerten. Das wird man wohl sehen müssen.
Ja, ich glaube, das haben wir ja wirklich häufig auch im Podcast schon gehabt, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass wir einfach, wenn man so neue Entwicklungen hat, neue Mechanismen hat, dass wir erstmal schauen müssen, was passiert dann. Und dann werden wir uns das anschauen. Wir werden bestimmt auch den einen oder anderen Fall mal haben, den wir an Trusted Flagger geben werden. Und dann werden wir sehen, wie diese Mechanismen ablaufen und ob das eine Verbesserung ist, in dem Sinne, dass es eine Beschleunigung ist oder nicht.
Ja. Wie finden wir das denn jetzt? Also, grundsätzlich muss ich sagen, finde ich das gut. Bin durchaus positiv gestimmt, dass es langsam, das ist dann wieder der Teil, der ein bisschen kritisch zu sehen ist. Du sagtest das im Vorgespräch auch schon. Die Verordnung gibt es ja jetzt, oder den DSA gibt es jetzt auch schon eine Weile. Und jetzt kommen wir dann dazu, dass wir auch die Meldestellen, also drei Trusted Flagger haben, plus eben Nummer 4, die es dann schon länger gibt. Wird man sicherlich so ein bisschen kritisieren können, dass es so lange gedauert hat. Das mag aber auch an Abstimmungen mit der Kommission gelegen haben, denn nach dem DSA gibt es auch Leitlinien, die die Kommission rausgibt für die Arbeit dieser Trusted Flagger, die gibt es aber immer noch nicht. Nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass die im zweiten Quartal 2025 irgendwie das Licht der Welt erblicken sollen, ganz langsam. Und gut, bis dahin müssen die Institutionen selber so ein bisschen gucken, dass sie das vernünftig machen, wovon ich aber ausgehe, dass das nicht kein Hexenwerk ist. Ich würde aber sagen, dass also grundsätzlich eine weitere Möglichkeit zu schaffen, die effektiv bei den Plattformen ankommt und auch zu einem Ergebnis führt. Dagegen ist nichts zu sagen, solange diese Wege denn tatsächlich kurz und zügig sind. Da habe ich bei diesen Trusted Flaggern jetzt keine Bauchschmerzen, dass sie das zügig und kompetent bearbeiten können, dass die Plattformen draus machen. Auch, ja, das werden wir dann so ein bisschen sehen und sicherlich auch Einzelfälle dann nachverfolgen.
Ja, und ich glaube, dass man diese Organisation hat und dadurch auch Möglichkeiten hat, gerade in den Fällen von digitaler Gewalt, aber auch diesem Verbraucherschutzbereich, dass man da die Möglichkeit hat, ohne direkt anwaltlichen Beistand zu suchen, sozusagen Anlaufstellen hat, die das dann auch mal für einen verarbeiten, vielleicht auch eine gewisse Qualität in die Schreiben bringen. Das kann eigentlich nur gut sein. Das ermöglicht einfach die Rechtsdurchsetzung für viel mehr Menschen und deswegen ist das eigentlich immer positiv, solche Sachen zu sehen. Aber es kommt jetzt halt wirklich auf die praktische Umsetzung an. Also wenn die Idee kann noch so gut sein, wenn die praktische Umsetzung nicht funktioniert, dann und es nicht zu einer Beschleunigung, nicht zu einem Fortschritt führt, dann bringt es auch nichts. Deswegen müssen wir da einfach abwarten.
Ja, was wir nicht übersehen dürfen, ist, es gibt ja ein ganzes Netzwerk aus Trusted Flaggern in der ganzen EU. Das heißt also, klar, in Deutschland gibt es jetzt 4 Stellen. Wir verlinken das auch, die Mitteilung der Kommission über eben die entsprechenden Stellen in den anderen europäischen Ländern. Wir verlinken auch die Meldung der Bundesnetzagentur dazu, die auch selber ein Beschwerdeportal bereithält für Verstöße gegen den DSA. Als ich das gelesen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, ist das jetzt quasi auch so ein Meldeportal, wie die Trusted Flagger es haben? Ich bin nicht sicher, ob das, wie das bearbeitet wird, wenn ich dann dort so eine Beschwerde einreiche. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Grundsätzlich ist es aber ja so, dass die Bundesnetzagentur zuständig ist erstmal nur für Verstöße gegen den DSA, dass ich das dort melden kann. Aber auch da wird eine Meldung nicht verloren gehen oder vielleicht an Trusted Flagger irgendwie weitergeleitet. Was ich tatsächlich nicht weiß, weil ich es jetzt im Vorhinein nicht recherchiert habe, ist, wie ich es, also ich sage mal, wir reden ja hier über Inhalte, die weltweit zugänglich sind in der Regel. Was passiert, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin auf, keine Ahnung, bei Instagram finde ich so eine Meldung und melde das aber dann zum Beispiel bei einem österreichischen Trusted Flagger. Ob die das nicht bearbeiten, weil das an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber das wäre noch so ein Punkt, dass man sagt, okay, vielleicht finde ich ja für den Bereich, den wir jetzt eben noch vermisst haben, eine andere europäische Behörde, einen europäischen Trusted Flagger und melde das dann dort. Ja.
Also ich glaube, das könnte funktionieren. Ich habe es jetzt auch nicht recherchiert. Das einzige Problem ist, also Österreich ist ein okayes Beispiel, weil da geht noch das mit der Sprache auch, ist das dann auch kein Problem. Aber sobald es dann in andere EU-Länder geht, wird es ja dann auch schwierig, weil dann eine Sprachbarriere herrscht. Man kann natürlich dann ein Übersetzungstool seines Vertrauens nutzen, aber möglicherweise gehen da ja Sachen verloren und man kann das selber nicht mehr überprüfen. Deswegen, so richtig empfehlen kann ich das nicht.
Ich komme nur drauf, weil ich gesehen habe, dass nämlich gerade in Österreich, was diese Spezialisierung angeht, da auch Datenschutz und Datenschutzverletzungen ausdrücklich von von der Arbeiterkammer abgedeckt werden und auch die, ich meine, es gab auch die geistige Verletzung des geistigen Eigentums, war da einer Behörde zugewiesen, der Kommunikationsbehörde in Österreich. Da bin ich eben drüber gestolpert und habe gedacht, naja gut, dann, ich sag mal, Versuch ist es sicherlich wert, aber ob das dann, wie das in der Praxis gehandhabt wird, ich meine, der DSA sagt dort nichts zu, dass es unzulässig wäre, das zu tun oder dass die Trusted Flagger das dann nicht bearbeiten dürfen, müssen, etc. Muss man mal schauen. Vielleicht bildet sich dort ja auch ein Netzwerk dieser Trusted Flagger, die dann untereinander entsprechend agieren um dann, ich sag mal, das Maximum an Kompetenz rauszuholen.
Ja, ich glaube, damit haben wir dieses Thema eigentlich ganz gut abgearbeitet. Von meiner Seite aus gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Es ist ein sehr spannender Bereich, wo wir einfach abwarten müssen, ein bisschen beobachten müssen, wie sich das alles so entwickelt. Und ja, es hat mich wie immer gefreut, diese Folge aufzunehmen und ich freue mich auf die nächste Folge in 2 Wochen.
Ja, ich auch, ein bisschen. Es wird eine besondere Folge, das können wir schon mal ankündigen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn euch die Inhalte hier gefallen, und wenn das so ist, dann empfehlt uns gerne weiter. Hinterlasst uns gerne auch eine entsprechend positive Bewertung auf den Plattformen eurer Wahl. Und wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Themenwünsche habt, dann gerne ab damit an podcast@tww.law. Und ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen und ich sage auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.